Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was ist Kirche? So unterschiedlich die Kirchen, so unterschiedlich ihre Antworten auf die Frage, was ist Kirche? Um eine gemeinsame Antwort rangen 120 Spitzentheologinnen und Theologen der Ökumene diesen Monat auf Kreta. Sie wollten ein Grundsatzpapier mit Titel Wesen und Auftrag der Kirche voranbringen. Ein ökumenisches Jahrhundertprojekt, bei dem Kreta nur eine Zwischenstation sein konnte. Die Tagung der Kommission Glaube und Kirchenverfassung brachte alle großen Kirchen an einen Tisch. Orthodoxe, Anglikaner, Protestanten, Vertreterinnen und Vertreter der römisch-katholischen, christkatholischen und Pfingstkirchen. Was ist Kirche? Die Ökumene hirnt auf Kreta. Judith Wipfler mit einer Zwischenbilanz.
This is what the Orthodox Church is proposing. We go to our roots, and from there we could work for the unity of the Church.
Zurück zu den Wurzeln, auf dem Weg zur Einheit der Kirchen. So plädiert der orthodoxe Metropolit Vasilios von Zypern. Für ihn liegen diese Wurzeln im ersten Jahrtausend, da die Kirche noch eine Kirche gewesen sei. Auf sie solle sich die Ökumene heute besinnen, wenn sie wie hier auf Kreta auf eine neue Einheit der Kirche hinarbeite.
This is a principle we proposed.
Dieses Prinzip haben wir unseren Dialogpartnern vorgelegt, dass wir nämlich einst die Einheit der Kirche hatten. Und zwar im ersten Jahrtausend. Schauen wir doch auf die Basis dieser Einheit damals. Was waren denn damals die Dinge, über die sich alle einig und eine Kirche waren? Lasst uns von dort beginnen und von dort aus eine gemeinsame Basis für die Einheit der Kirchen finden. Wenn wir umgekehrt von heute aus denken und beginnen würden, das wäre schon sehr abenteuerlich und auch schwierig, zu einer Einheit zu kommen.
Im ersten Jahrtausend des Christentums fanden die großen ökumenischen Konzilien statt. Dort einigte man sich auf verschiedene verbindliche Glaubensaussagen, etwa auf die Lehre von der Dreifaltigkeit Gottes. Hier wurde aufgeschrieben, was Kirche glaubt, und wer das nicht glaubte, wurde ausgeschlossen. An diese Kirchenspaltungen und Abspaltungen im ersten Jahrtausend will der orthodoxe Bischof Vasilios allerdings nicht erinnern. Er betont die Einheit der jungen Kirche, die mit Hilfe der Konzilien auf eine gemeinsame Textbasis gestellt wurde. Auch der Bibelkanon wurde damals festgelegt und der ist den Kirchen ja bis heute gemeinsam, erinnert Vasilios.
We still have the scriptures. This is a common basis.
Wir haben immer noch die heiligen Schriften. Das ist eine gemeinsame Basis. Dann haben wir die apostolischen Lehren der Kirche. Sie sind uns ja allen mehr oder weniger gemeinsam. Aber darüber hinaus haben wir ja auch die 7 ökumenischen Konzilien des ersten Jahrtausends. Und das ist, denke ich, eine ganze Menge und eine gute Basis. Damals wurden schließlich jene Glaubensbekenntnisse verfasst, das Credo von Nicäa etwa. Diese Texte sollten Grundlage unserer Beratung sein und gemeinsame Formulierung unseres Glaubens. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass wir zurück zu unseren Wurzeln im ersten Jahrtausend müssen.
Der orthodoxe Bischof Vasilios von Zypern orientiert sein Verständnis von Kirche, seine Ekklesiologie also sehr eng an den Glaubensaussagen der Kirchenväter. Er nimmt aber auch wahr, wie anders, ja wie weit entfernt davon andere Kirchen mit ihren Selbstverständnissen sind. Sonst wäre die Einheit ja vielleicht schon da.
Wenn wir von Ekklesiologie, von unserem Verständnis, unserer Lehre von der Kirche sprechen, dann geht es nicht nur darum, wie wir Gottesdienst feiern, sondern da geht es um die Kirche insgesamt, wie sie aufgebaut ist, wie sie verstanden wird. Und das ist eine sehr einschneidende Sache, denn die Kirchen haben sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Kirchesein. Das protestantische Kirchenverständnis unterscheidet sich fundamental vom römisch-katholischen oder orthodoxen. Und wenn Sie sich weiter in der Welt umschauen, da gibt es Kirchen, die noch nicht einmal eine Ekklesiologie ausformuliert haben. Kirchen ohne Bischöfe, Priester, Pastoren, ja sogar ganz ohne irgendwelche kirchlichen Ämter. Wenn wir hier eine Einheit der Kirchen erreichen wollen, dann müssen wir über unsere Ekklesiologien sprechen.
If we want really to find the unity, you have to discuss ecclesiology.
Was ist Kirche? Genau das beantwortet jede Kirche anders, und drum ist auch jede Kirche anders. Sehr frei und sehr offen definieren sich etwa nur die reformierten Schweizer Kirchen. Hier gibt es keinen Bekenntniszwang. Ein Kirchenmitglied wird nicht gezwungen, bestimmte Dinge zu glauben. Die reformierten Kirchen nennen sich hier drum auch offene Such- und Weggemeinschaften. Dies mit sehr traditionellen und ausformulierten Kirchenverständnissen, wie etwa nur der orthodoxen Gastgeberkirche auf Kreta zusammenzubringen, das ist schon ein weiter Weg. Wie weit sind die 120 Theologinnen und Theologen hier nun gekommen? Darüber bin ich mit der deutschen Theologin und Ökumenikerin Ulrike Link-Wiczorek länger ins Gespräch gekommen. Also, wie weit sind Sie gekommen?
Ja, wir haben heute eine Arbeitsgruppe gehabt. Ich bin Gruppe Nummer 12 gewesen. Und dort hatten wir die inspirierende Idee, dass es vielleicht zwei Zugänge geben könnte, über Kirche nachzudenken. Ob die verschiedenen Kirchen sich als eine Kirche, das heißt als eine zusammengehörige Such- und Weggemeinschaft, wäre ja auch eine Möglichkeit, empfinden können oder nicht. Bisher ist es halt noch nicht so. Man könnte sich fragen, ob die sich klar werden, also es geht darum, dass die Konfessionen sich als christlich empfinden und sich nicht gegenseitig vorwerfen, minderwertig zu sein, dass das letztlich das Ziel der Ökumene wäre. Aber es war doch sehr beeindruckend, dass die Kirchen des Südens hier auf dieser Konferenz nicht locker gelassen haben, zu sagen, das ist nicht alles. Oder wenn wir über Einheit nachdenken, dann tun wir das nicht, damit die Kirchen ihr Selbstverständnis stählen können, sondern weil es darum geht, dass man ein Zeugnis für das Engagement Gottes in der Welt ablegen kann. Und das kann man nicht, wenn man zerstritten ist. Es wirkt wenig überzeugend. Und es ist auch nicht dann überzeugend, dass man von demselben Ziel, also von der Suche nach demselben Ziel getragen ist, wenn man das Wort der Suchgemeinschaft aufnimmt. So wäre ich gar nicht dagegen, bei der Suchgemeinschaft anzufangen. Aber die Frage ist, was man sucht. Und da haben die Kirchen des Südens sehr deutlich gemacht, wir suchen das Engagement für eine heile Welt und wir müssen uns konfrontieren lassen mit der Zerbrochenheit der Welt, und die Kirchen haben da ihren Ort, wo diese Probleme sind.
Nochmal zurück zu den Kirchen. Mhm. Allein der Gastgeber dieser Veranstaltung heißt ja Ökumenischer Rat der Kirchen. Da steckt ja dieser Pluralismus auch schon drin. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es also vor allem eher um das Ideal von was ist Kirche. Es geht weniger um die Einheit der Institutionen, also dass es nur noch eine Kirche gibt, eine institutionell verfasste Kirche, sondern es geht mehr darum, diesen Begriff, was empfinde ich, was glaube ich, was hoffe ich, wenn ich Kirche sage, dass man da mehr Einheit erreicht.
Das sind faktisch die Positionen der Kirchen unterschiedlich, genau in dieser Frage. Es gibt also Kirchen, die sagen, wir können nicht von Einheit reden, wenn man das nicht auch strukturell sieht. Also wenn man auf der einen Kirche Frauen ordiniert, in der anderen nicht, dann ist das nicht unbedingt gerade eine sichtbare Einheit. Andere sagen, man könnte auch ein solches Bild von Einheit, so ein implizites haben, wie Sie in Ihrer Frage ja auch hatten, und dann die Verschiedenheiten dem einordnen. Das ist eine stark protestantische Position. Protestanten können das irgendwie, auch aus ihrer Tradition heraus. Aber die anderen Kirchen kommen mehr und mehr mit dieser Forderung, und das muss man sich auch kritisch sagen lassen.
Gerade die orthodoxen Vertreter werben darum, dass man ihre Sprache besser versteht. Und ein Metropolit hat im Plenum auch kritisiert, dass die westlichen Theologinnen und Theologen immer noch sehr in ihrer eigenen Sprache verhaftet sind und viel zu wenig mitbedenken, was mit bestimmten Begriffen, Wörtern, Ausdrücken in der anderen, in der orthodoxen Kirche mit gemeint ist. Ist man da jetzt ein Stück weitergekommen, dass man die Theologie, die orthodoxe Theologie in Glaubenswelt mehr bedenkt, wenn man formuliert und spricht?
Ist nicht ganz so einfach, weil das hat ja auch ganz konkrete Konsequenzen. Also ich hatte ja schon das Beispiel Frauenordination genannt. Das bedeutet natürlich auch, dass man solche Dinge viel vorsichtiger betrachtet. Ja. Und ich glaube, dass die orthodoxe Kirche, wenn man sie als eine große Kirchenfamilie anschaut, selber nicht nur eine Sprache hat. Denn gerade diese beiden Referenten, an die Sie jetzt denken, die jetzt vertreten ganz unterschiedliche Kirchen und die sind zum Beispiel beide noch nicht so weit in Einheit miteinander, dass sie gemeinsam Eucharistie feiern können. Und solange das so ist, also dass die orthodoxen Kirchen untereinander nicht in Kircheneinheit leben können, kann man nicht sagen, dass irgendeiner mehr eine Einheitsvision habe als der andere. Man muss eben lauter verschiedene Sprachen lernen und dann miteinander versuchen hinzukriegen, die dahinter oder davor liegende Einheit anzusteuern.
Und wie greifen Sie die Anregung von orthodoxer Seite auf, sich wieder mehr auf die Kirchenväter, also auf die frühen Jahrhunderte im ersten Jahrtausend, wieder zu besinnen? Wie greifen Sie denn solche Ideen auf?
Also wir haben ja in unserer Arbeitsgruppe auch einen von diesen Beispielautoren behandelt und man kann sagen, dass auch darin all die Konflikte und Positionen, unterschiedlichen Positionen auftauchen, die wir heute auch miteinander haben. Also eine große Skepsis zum Beispiel, ob alle Kirchenväter auch miteinander sich einig gewesen wären. Auch das wird ein bisschen mythologisiert häufig in dieser etwas pauschalen Weise von Kirchenvätern zu sprechen. Dann sind sie sehr unterschiedlich. Wir hatten zum Beispiel in der Einführung die Bemerkung, dass sie zum größten Teil ein Märtyrerschicksal hatten und sehr viel auch gelitten haben für ihren Glauben. Wir selber hatten aber mit Ambrosius von Mailand jemanden, der sehr wohl gestritten hat um den orthodoxen christlichen Glauben, aber durchaus nicht zu den Märtyrern gehörte, sondern im Gegenteil eher die Angehörigen anderer Positionen zu Märtyrern gemacht hat. Das heißt, Kirchenväter sind auch nicht eine homogene Gruppe. Und wenn das dabei rauskommt zu sehen, dann wäre das eine gute Sache. Und man dann an der Stelle anknüpfen könnte, auch die Unterschiedlichkeiten heute als solche wahrzunehmen.
Gab es sonst noch Anregungen von den Kirchenvätern für das, was Kirche sein sollte, gerade auch im ökumenischen Prozess?
Also unser Text handelte davon, dass der Ambrosius von Mailand drei biblische Geschichten auslegte, in denen es jeweils darum ging, das Verlorene zu suchen. Uns hat sehr fasziniert, wie sehr die Kirche in diesem Text einen mütterlichen, das war wortwörtlich so, einen heilenden, einen sorgenden Intention hatte, von der getragen war. Was mir sehr gefallen würde, ich fände es schön, wenn unsere Kirchen so wären und sich auch um das Verlorene kümmerten und nicht nur darum, dass man die richtige Position hat, auch in der Ökumene.
Was ist Kirche? Wenn es um die Definition von Kirche geht, dann spielt in der westlichen Theologie, von katholisch bis reformiert, dann spielt hier immer auch die Standortbestimmung gegenüber der Mutterreligion, gegenüber dem Judentum eine Rolle. Das Judentum als Wurzel, die dich trägt, wie es im Neuen Testament heißt. Wie Christinnen und Christen sich zum Judentum stellen, ist so auch Teil ihres eigenen Kirchenverständnisses. So begreifen dann die westlichen Kirchen auch den Dialog mit dem Judentum als etwas kategorial anderes als etwa den Dialog mit dem Islam oder anderen Religionen. Das habe ich ebenfalls mit dem Metropoliten Vasilios von Zypern zu erörtern versucht. Aber für ihn ist der christlich-jüdische Dialog auf derselben Ebene angesiedelt wie der Dialog mit dem Islam.
Also the Orthodox churches, we have meetings with Judaism and Islam.
Auch die orthodoxen Kirchen stehen im Dialog mit dem Judentum und dem Islam. Auch sie kommen von der Heiligen Schrift, vom Alten Testament her, auch wenn sie anders sind. Dieser Dialog ist nötig, damit wir nicht im Nebeneinander früher Jahrhunderte verharren. Wir sind alle drei monotheistische und Schriftreligionen.
These are the bases we could discuss commonly.
Für den orthodoxen Bischof von Zypern ist der christlich-jüdische ein interreligiöser Dialog für den Frieden. Für sein eigenes Kirchenverständnis aber trägt er nichts aus. Auch nicht für sein Verständnis der Lehre Jesu oder der Bibel. Die Wurzeln der Kirche liegen für ihn bei den Kirchenvätern, in einer Zeit, da die Loslösung vom Judentum schon fast ganz vollzogen war. Was meint nun die evangelische Professorin und Ökumenikerin Ulrike Link-Witschorek weiter dazu?
Ich könnte mir vorstellen, dass das noch mit ein Defizit der theologischen Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen überhaupt ist. Es ist nicht so, dass das nicht vorkommt. Aber ich weiß, dass es Stimmen gibt aus der Arbeit im ÖRK, die gerne wünschen, dass das verstärkt wird, dass es eine eigene Kommission dafür gibt. Jetzt ist es natürlich auch schwierig mit den Finanzen und so etwas. Aber das ist ein Wunderpunkt durchaus. Jetzt muss man sagen, dass wir sehr stark mit diesem Thema befasst sind, während die Orthodoxie das traditionellerweise in der Tat nicht ist. Und das hat auch was zu tun mit dem Bezug auf die Kirchenväter, die in einer Zeit lebten und wirkten, in der man das Problem des Verhältnisses von Christen und Juden anders gesehen hat, als wir das heute tun. Das ist durchaus noch eine Aufgabe, die wir vor uns haben, denke ich. Ich bin gar nicht sicher, ob wir mit Reden so sehr viel weiterkommen, sondern es scheint mir auf vielen Ebenen jetzt die Zeit der verstärkten Begegnungen zu sein, sowohl in der Ökumene als auch im jüdisch-christlichen Dialog brauchen wir jetzt mit den jüngeren Leuten vor allem erstmal Erfahrungen miteinander, denn die können nicht einfach vererbt werden von der älteren Generation.
Erfahrungen vererben sich nicht, sagen Sie so schön. Frau Link-Witschorek, viele neue junge Gesichter sind in dieser Kommissionssitzung diesmal auf Kreta mit dabei. Ich glaube, es über die Hälfte ist neu. Wie verändert denn das die Denke dieser Kommission?
Ich finde, die sogenannten jungen Theologen, die ja immerhin bis 35 junge Theologen sind, das ist ja nun auch nicht ganz unerfahren. Das heißt, das sind ja auch nicht mehr solche Greenhorns, wenn sie hierher kommen. Man könnte sagen, dass die Jüngeren dichter dran sind an der Art und Weise des theologischen akademischen Arbeitens, was offenbar herausgetreten ist aus der innerkirchlichen Isolation oder innertheologischen Isolation. Sie haben eigentlich alle einen Blick von innerhalb der Kirche nach außen in die mehr säkularisierte Welt und auch in die Unterschiedlichkeit der Kontexte theologischen Arbeitens. Das ist letztlich bei allen jungen Theologen so, aber ich finde auch bei den Älteren, die hier sind bei dieser Konferenz, ist das auch so. Also das ist das, was sich geändert hat. Ich bin nicht sicher, ob es sich ausschließlich durch die jungen Theologen geändert hat.
Die Notwendigkeit, das zu kommunizieren nach außen, das heißt zu einer eher säkularen Mehrheitsgesellschaft, jetzt da bei uns in Mittel- und Westeuropa, nicht alle bringen das fertig, die Notwendigkeit dieser Veranstaltung klarzumachen. Würden Sie es nochmal probieren? Also warum ist es wichtig, dass 120 Theologinnen und Theologen hier zusammenkommen und darüber nachdenken, was Kirche ist?
Es ist schon erstmal für die Kirchen selber wichtig, unabhängig von den Menschen, die außerhalb der Kirche sind. Aber dennoch ist ja doch eine Verständigung über das, was man als Christ oder Christin in dieser säkularen Welt überhaupt noch will, ja doch auch notwendig und sinnvoll unter Einschluss der verschiedenen Möglichkeiten darauf zu antworten und auch wahrzunehmen, wie unterschiedlich diese christliche Lebensgestaltung in verschiedenen Kontexten ist. Nur wenn man das weiß und ja eine gewisse, ich würde mal sagen, Weisheit erlangt hat für die Unterschiedlichkeit der Kontexte, in denen Christentum nach Zeugnis ruft, kann man auch authentisch mit den Bürgern von Basel über Christentum sprechen. Und dass man das tun muss, das ist ja keine Frage. Denn das Interesse an dem, was Religion ist, ist ja durchaus da. Das ist eher gewachsen als schwächer geworden. Das heißt, wir müssen sprachfähig werden. Dafür müssen wir wissen, was wir selber sind und was wir wollen. Und wir müssen aber auch wissen, wie die Welt gestaltet ist und was für Aufgaben für Christen und Christinnen darin auf sie warten.
Das heißt auch im Untertitel Nature and Mission, also nicht nur die Natur, die Gestalt, das Wesen der Kirche, sondern auch eben ihr Auftrag oder ihre Mission. Haben Sie zwei, drei Dinge, die Sie uns von hier aus mitteilen wollen, was Wesen und Auftrag oder Mission der Kirche ist?
Ich würde das so verstehen. Wenn man sich fragt, was Kirche ist, dann kann man entweder ausgehen davon, weshalb gibt es die überhaupt? Weshalb haben wir nicht einfach lauter Bibeln und jeder geht mit der Bibel auf seine Bettkante und pflegt seine Gottesbeziehung? Also wozu ist Kirche überhaupt gut innerhalb der christlichen Religion? Das ist die Frage nach dem Wesen der Kirche. Wozu gibt es die überhaupt? Wie viel Institution ist nötig? Wie viel ist vielleicht überflüssig? Das wären dann die konkreten Fragen auf dieser Ebene. Man kann aber auch anders vorgehen und sagen, wie sieht denn die Welt aus? Was ist da los mit den ganzen sozialen Konflikten, mit den Schwierigkeiten auch der Verständigung der verschiedenen Religionen, mit den ökologischen Problemen? Das heißt, wir haben eine Welt, die absolut nicht in Ordnung ist, die absolut unheil ist. Und dann könnte man sich fragen, was ist denn da der Sinn davon, Christ und Christin zu sein? Und dann kommt man ebenfalls zu einer Notwendigkeit von Kirche zu denken, als Gemeinschaft derer, die in dieser Welt sich dafür engagieren, dass das noch nicht das Letzte sein kann, diese Kaputtheit der Welt, sondern dass sie in einer Perspektive, dass sie heil zu sein gehört, behandelt werden sollte. Und das ist der Einstieg der Kirchen des Südens, die sehr stark von der Schöpfungstheologie herkommen und sagen, das ist sozusagen unser Geschenk, was wir von Gott haben, dass wir in dieser Welt Leben haben können und das Leben lebenswürdig gestalten können. Und das müssen wir bewahren, pflegen und immer, immer, immer besser machen. Das wäre sozusagen der Sinn von Kirche, von dem Missionsbegriff her. Das ist genau die Bedeutung.
Sie haben die Kirchen des Südens als Urheberinnen und Trägerinnen dieses Gedankens von Kirche genannt. Streckenweise hat sich das, was Sie ausgeführt haben, aber auch ganz calvinistisch angehört. Genau, Gott die Ehre geben in dieser Welt, antworten auf seine Liebe, indem wir hier was tun. Ja. Oder es hätte sich auch jüdisch angehört, so die Welt zu reparieren, wieder heil zu machen, als Auftrag zu begreifen.
So ist es.
Und wie reagieren die Orthodoxen auf solche Ideen von Kirche, zu einer tätigen, in der Welt tätigen Kirche?
Wie gesagt, das wird sich zeigen jetzt in Zukunft, aber wir haben ja jetzt schon gesehen, dass die Orthodoxen eben auch nicht die Orthodoxen sind, sondern dass es unterschiedliche sind. Wir hatten ja einen sehr wirkungsvollen Referenten der orthodoxen Kirche von Indien, welcher die Kirche des Südens genau mit diesem Ansatz vertreten hat und auch Kritik geübt hat an seiner eigenen Tradition, dem zu wenig theologisches Gewicht zu geben. Das Problem in der klassischen, ich will mal sagen europäischen orthodoxen Theologie ist, dass sie sagt, all diese sozialethischen Sachen, die kommen erst nachdem wir wissen, was Kirche ist. Und die gehören noch nicht zu dem Eigentlichen, was Kirche ist, dazu, sondern sie sind etwas, was danach kommt, so ähnlich wie auch in der lutherischen Kirche die Nächstenliebe erst nach der Rechtfertigung kommt. Ein ähnliches Verhältnis ist das da. Letztlich, es gibt gute Gründe für den einen Schwerpunkt wie für den anderen, ohne dass man das auseinanderbrechen lassen muss. Und das werden wir hoffentlich in den nächsten Jahren deutlich machen.
Als die Koffer auf Kreta schon gepackt waren, ganz am Schluss der Tagung, traf ich auch die reformierte Schweizer Theologin Isabel Noth. Auch sie war in den Arbeitsgruppen mit dabei, diskutierte über ethische Urteilsfindung in den Kirchen und wie unterschiedlich diese sind. Und sie arbeitete auch mit am Grundsatzpapier vom Wesen und Auftrag der Kirche, was hier auf Kreta ja weitergeschrieben werden sollte. Ich fragte Isabel Noth im Gespräch nach ihrem Fazit dieser Beratungen.
Ich denke, der wichtigste Kritikpunkt, der geäußert wurde, ist anhand dieses Papiers, dass hier eine Ekklesiologie von oben immer wieder sich eingearbeitet hat. Also wenn zum Beispiel steht, die Kirche ist dazu berufen, für die Armen, für die Marginalisierten, für die Bedürftigen zu sorgen, wurde deutlich darauf hingewiesen, dass sind Kirche, die gehören zur Kirche, die bilden Kirche. Es ist nicht, dass die Kirche sich um die Armen kümmern muss, sondern die Armen sind Kirche. Und diese Haltung, die muss jetzt noch viel stärker eingearbeitet werden in dieses Papier. Das ist noch nicht gelungen, um diesem Papier gerecht zu werden. Es handelt sich bloß um einen Zwischenstand. Das war ja auch Ziel dieser Konferenz, aus den verschiedenen Kirchen zusammenzukommen und miteinander unsere Kritikpunkte einzubringen, damit die Kommission da weiterarbeiten kann.
Wer wird dieses Papier schließlich lesen, verstehen, damit arbeiten? Für wen ist es eigentlich?
Genau diese Frage wurde laut und deutlich geäußert, dass das noch nicht klar ist. Das ist eine Frage, die man am Anfang stellen sollte. Wen wollen wir eigentlich erreichen? Und diese Frage muss geklärt werden. Und wir waren uns darin einig, dass es nicht darum geht, irgendwie Berufsökumeniker, Berufsökumenikerinnen zu erreichen, sondern was der syrisch-orthodoxe Metropolit aus Indien gesagt hat, er möchte dieses Papier eigentlich auch seinen Dalits vorlegen können.
Ganz am Anfang Ihres theologischen Gipfeltreffens, wie ich es jetzt mal nennen will, standen ja noch ganz andere Themen, heikle Themen, wie zum Beispiel die Stammzellenforschung. Es ging auch da um das Problem, dass einige Kirchen anderen Kirchen Mitglieder, Gläubige abwerben und nicht zuletzt das sehr umstrittene Thema Homosexualität. Dann habe ich gelernt, dass es weniger um diese strittigen Themen selber ging, sondern mehr darum, wie die verschiedenen Kirchen zu ihren verschiedenen Urteilen zu diesen Themen gelangen. Das fand ich jetzt vorderhand etwas enttäuschend, denn ich hätte jetzt schon gerne gewusst, was die Kirchen zum Beispiel über Homosexualität zu sagen haben.
Über dieses Thema wird ja an anderer Stelle im ÖRK schon diskutiert. Also es ging nicht darum, die eigenen Positionen der Kirchen über Homosexualität miteinander zu diskutieren, sondern wie die Kirchen zu ihrer Entscheidungsfindung kommen. Dieser methodische Ansatz hat dazu geführt, dass wir in der Gruppe gemeinsam in die Rolle von Analytikerinnen und Analytikern gezwungen wurden, auf einer Meta-Ebene, auf einer Reflexionsebene anhand eines Case-Studies analysieren, wie hier die Kirchen zu ihrem Urteil gekommen sind. In unserer Gruppe, um das Spektrum zu illustrieren, ein Votum hieß am Anfang gleich, man kann Homosexualität nicht unter dem Oberbegriff Sexualität behandeln, denn Homosexualität sei keine Spielart menschlicher Sexualität, sondern quasi eine Abart menschlichen Verhaltens. Am anderen Ende steht zum Beispiel die ausgezeichnete Studie des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes im Rahmen des Bundesgesetzes über gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die natürlich am ganz anderen Ende anzusiedeln ist. Wenn Menschen mit so unterschiedlichen Positionen miteinander diskutieren, dass das nicht eskaliert ist, ist als Riesenerfolg zu werten. Und das ging meines Erachtens nur, weil wir nicht inhaltlich diskutiert haben über Homosexualität, sondern gemeinsam in dieselbe Rolle geschlüpft sind, nämlich miteinander zu analysieren, was hier die Kirchen für Kriterien verwendet haben, um zu einer Urteilsfindung zu gelangen. Nochmals, dass das nicht eskaliert ist, dass das gelungen ist, ist ein Riesenerfolg dieser Tagung.
Wenn Sie jetzt nach Hause kommen und es fragt Sie jemand, Isabel Noth, Sie waren jetzt da eine Woche auf Kreta, ihr habt doch da gearbeitet, was ist denn dabei rausgekommen?
Aus Schweizer reformierter Perspektive für mich im Moment der wichtigste, weiter zu überlegen, ob wir uns eigentlich wirklich selber genügen. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir in einen großen Kontext gehören und nicht bloß in einen Schweizer Kontext, in einen westeuropäischen Kontext, sondern in eine Gemeinschaft gehören. Und es war für mich außerordentlich wichtig, Kritiken insbesondere jetzt auch an diesem Papier zu hören, von indischer Seite zu hören, Situationen, in denen Christinnen und Christen verfolgt sind, unterdrückt werden, in denen sich Kirche dann auch ganz anders darstellt und ganz anders gelebt wird als in unserem Kontext. Ich denke, das ist für mich der zentrale Punkt gewesen. Genügen wir uns wirklich selber?
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.